HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Sebastian Krumbiegel, Sänger, Songschreiber und Autor. Gastgeberin ist Susanne Pütz. Sebastian Krumbiegel, wie oft hören Sie eigentlich noch diesen Satz, Sie sind doch der von dem Prinzen?
Ach, den höre ich ganz oft und bin auch ganz froh drüber, dass ich den oft höre, weil ich will ja gar nicht keiner von den Prinzen sein. Ich bin ja ganz glücklich, einer von den Prinzen zu sein. Andererseits höre ich auch oft jetzt, dass die Leute auch meinen Namen wissen. Das freut mich natürlich auch, weil ich ja neben den Prinzen noch andere Sachen mache. Und also natürlich sind wir alle auch eitel und wollen alle irgendwie für das bedacht werden und geschätzt werden, was wir tun. Und da bin ich froh, dass das mittlerweile so ist. Es ist ja schon lange so. Prinzen sind seit mittlerweile 28 Jahren am Start. Wir machen teilweise zusammen Musik seit unserer Kindheit. Und das ist schon der Hammer. Und da wird man langsam belohnt für.
Das war ja auch eine Band, die so ein richtiges Phänomen in den 90er waren. A Cappella-Gesang, mit A Cappella-Gesang die Charts stürmen. Mit deutschen Texten, mit einer ganz eigenen Sprache, mit viel Humor und vor allem tollen Stimmen. Stimmen, die auch live das gehalten haben, was sie auf einer CD-Produktion versprochen haben. Das alles, das kam und kommt ja nicht von ungefähr. Sebastian Krumbiegel, Sie haben, wie die meisten Ihrer Bandkollegen, eine wirklich exquisite musikalische Ausbildung genommen. Und zwar bei den Leipziger Thomanern. Ab wann sind Sie, man muss ja schon sagen, in diesen Chor eingetreten?
1976, im Alter von 10 Jahren. Also das ist schon eine Sache, da bist du dabei von der 4. Klasse bis zum Abitur. Und das war damals in der 12. Klasse. Also von 10 bis 18 Jahren war ich dabei.
Eigentlich kein Wunder, denn Sie stammen ja aus einer echten Musikerfamilie. Ihre Großmutter war Opernsängerin, Ihr Großvater Geiger im Gewandhaus, Ihre Mutter Musikwissenschaftlerin und auch Ihre Geschwister sind alle klassische Musiker. Aber dennoch, den Schritt so in einen Chor zu gehen, ist dann doch was Besonderes. Können Sie sich an diesen Tag, an diese Zeit noch erinnern?
Auf jeden Fall. Also mein großer Bruder ist 2,5 Jahre älter als ich und der war schon dabei. Und der Thomanerchor singt zweimal die Woche oder eigentlich sogar dreimal die Woche in der Thomaskirche. Also jeden Freitag und jeden Samstag zur Motette, Freitag 18 Uhr und Samstag 15 Uhr und Sonntag zum Gottesdienst nochmal 9.30 Uhr, nur die Hälfte des Chores. Und ich bin mit meinen Eltern damals schon immer in die Motette gegangen, in die Thomaskirche gegangen und wollte natürlich genau das machen, was mein großer Bruder macht. Also man kann natürlich auch sagen, was entscheidest du denn mit 9 Jahren? Selbst. Ja, du, natürlich, die Eltern versuchen irgendwie zu gucken, will der das oder will der das nicht. Aber wenn du 9 Jahre alt bist und dein großer Bruder, zu dem du immer aufschaust, ist bei diesem Chor dabei und du kommst dahin und siehst die Kontrabässe und hörst die Trompeten und siehst die Thomaner in ihren Matrosenanzügen da stehen, willst du dahin? Und dann war das sozusagen fast ein Selbstläufer.
3 Aufführungen in der Woche, das bedeutet ja, das kommt auch nicht von ungefähr. Das heißt, man muss dafür proben. Das Leben als Thomaner, wie sah denn da der Alltag aus? Die meisten von uns, ja, kennen diese herrlichen Stimmen, die Jungs in Matrosenanzügen, eine Kirche wie die Thomaskirche, wo immer gesungen wird. Aber eben bis dahin ist dieser Weg Tag für Tag üben. Wie sah das im Alltag aus?
Also ich glaube, der Alltag sieht heute nicht mehr ganz so martialisch aus, wie er damals aussah. Bei uns war es wirklich so, es ging alles nach Klingelzeichen. Also wir wurden früh um 6.30 Uhr mit dem Klingelzeichen geweckt, mussten aufstehen, sind schlaftrunken aus einem Schlafsaal, in dem wir zu 20. geschlafen haben, in einen Waschsaal gegangen, in dem sich alle gewaschen haben, ein Riesenwaschsaal mit unheimlich vielen Waschbecken. Am Anfang war das noch so Eisenschüsseln, die so umzudrehen waren. Also wirklich wie aus einem alten Film sozusagen. Mhm. Und dann geht's eben los. Dann gehst du zum Frühstück, alles nach Klingelzeichen. Dann gehst du zur Schule. Der Schulweg ist ungefähr 20 Minuten gewesen. Das ist heute auch nicht mehr so. Die Schule ist heute gleich gegenüber des Internates. Nach der Schule kommst du wieder ins Internat zurück, hast kurz ein kleines bisschen Zeit oder eigentlich hast du gar keine Zeit. Du musst gleich zum Mittagessen. Nach dem Mittagessen ist Hausaufgabenstunde, sogenannte strenge Arbeitszeit. Und danach ist der Nachmittag eingeteilt in ungefähr 1,5 bis 2 Stunden Chorprobe, nach Registern gestaffelt, also Sopran, Alt, Tenor und Bass. Und zwischendurch hast du 1 Stunde Freizeit. Und abends ist dann die sogenannte freie Arbeitszeit und dann geht's schon wieder ins Bett. Das klingt jetzt alles sehr hart, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben das damals nicht als so hart empfunden. Wir haben das damals eigentlich empfunden wie eine große ganzjährige Klassenfahrt, weil du warst mit deinesgleichen zusammen und hast vor allem Musik gemacht und hast die Musik gemacht, die du auch geliebt hast und die du verstanden hast und die du sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen hast.
Sie haben aber nicht nur gesungen, sondern jeder Thomaner lernt auch ein Instrument. Wie war das bei Ihnen?
Ja, yeah, ich habe Cello gespielt als 6-, 7-, 8-Jähriger ungefähr. Und wollte das, ich habe es vorhin schon angedeutet, als ich die Kontrabässe gesehen habe, habe ich gesagt, das will ich auch. Und habe eben dann mit Cello angefangen, bei Frau Konrad, meiner Cellolehrerin. Obwohl, nein, angefangen habe ich bei Herrn Jaroslawski, meinem ersten Cellolehrer, bevor ich in den Chor gekommen bin. Du musstest ja auch zur Aufnahmeprüfung was vorspielen auf deinem Instrument. Und wie gesagt, Herr Jaroslawski hat mich darauf vorbereitet. Dann war ich bei Frau Konrad im Rahmen des Thomaner Chores, habe weiter Cellounterricht gehabt. Und dann war mir das irgendwann zu doof und ich wollte was anderes machen und fand die Bachtrompeten so geil. Und wollte dann Trompete blasen, haben meine Eltern mir eine Trompete gekauft. Und dann habe ich Trompetenunterricht bei Herrn Schäfer gehabt, bei einem Studenten an der Musikhochschule, den ich heute noch ab und zu treffe. Der war zum Beispiel jetzt mit bei unserer Orchestertour dabei, als wir mit dem Orchester der Musikalischen Komödie große Häuser gespielt haben. Elbphilharmonie in Hamburg und Alte Oper Frankfurt und Kulturpalast in Dresden. Das war schon alles großartig. Und nach der Trompete habe ich dann irgendwann gesagt, jetzt will ich gern Schlagzeug spielen.
Typisch Teenager wahrscheinlich.
Typisch Teenager. Und meine Eltern haben natürlich gesagt, hey, wenn du das willst, dann kümmere dich bitte selbst drum. Und das ist natürlich auch verständlich, weil die Eltern hatten Geld ausgegeben, hatten
Nerven gelassen.
Beim Cello vor allem, weil es ist nicht schön, wenn ein junges Kind anfängt, Cello zu lernen. Das klingt erstmal nicht wie Cello, das klingt erstmal anders. Und dann Schlagzeug habe ich mich wirklich selbst drum gekümmert. Habe mir ein eigenes Instrument gekauft, in dem ich meine ganzen Queen-Platten verkauft habe. Ich war großer oder bin nach wie vor großer Queen-Fan, Freddie Mercury, und habe die alle verkauft auf dem sogenannten Schwarzmarkt in Ostdeutschland und habe für jede Platte ungefähr 100 Ostmark gekriegt und habe dann 12 Platten für 1200 Ostmark verkauft und mir dafür mein erstes Amati-Schlagzeug gekauft, ein tschechisches Schlagzeug, das ich heute immer noch habe.
Wenn man sich diesen gut gefüllten Alltag bei Ihnen, bei den Thomanern anschaut, dann drängt sich aber auch noch eine Frage auf, wie ist das, was bleibt übrig, wenn man quasi jeden Tag 2 Stunden Bach singt?
Da bleibt eine Menge hängen. Also das merkt man erst danach so wirklich, weil es ist so normal. Ich habe jetzt gerade auf einer Zugfahrt von Hamburg nach Leipzig meinen alten Pultpartner gefunden. Also ich war 6. Klasse, als er in den Chor kam. Michael Fuchs, der ist heute eine große Koryphäe, was Hals-Nasen-Ohrenarzt betrifft. Der behandelt heute die ganzen Thomaner. Und als wir uns unterhalten haben, wir waren uns beide einig, was wir wirklich alles noch wissen, was wir alles noch können. Weil die Musik, die du wirklich nebenbei lernst, weil du nie wirklich das Gefühl hast, zu büffeln oder unter Druck zu stehen.
Alles ganz selbstverständlich.
Es ist selbstverständlich. Du hast einen Älteren neben dir, der dir die richtigen Töne ins Ohr singt. Du hast die Noten vor dir, die du lernst einigermaßen zu lesen und du singst vor allem diese ganzen Werke in verschiedenen Stimmlagen. Du singst, du fängst an als Sopran, die hohe Knabenstimme, und machst weiter als im Alt, in der tieferen Knabenstimme. Dann kommst du in den Stimmbruch und während des Stimmbruchs oder nach dem Stimmbruch wird entschieden, ob du eher eine hohe Tenorstimme oder eine tiefe Bassstimme hast. Und dann kommst du eben entweder in Tenor oder in Bass. Und deswegen, also ich bin in Tenor gekommen und deswegen bedeutet das, ich kenne diese ganzen Werke, die wir gesungen haben. Johannes Passion, Matthäus Passion, H-Moll-Messe, Weihnachtsoratorium, die ganzen Motetten, die viele Kantaten, nicht nur Bach, auch viel Brahms, auch viel Schütz, auch viel andere Sachen. Ich kenne das alles in verschiedenen Stimmlagen und kann das heute, wenn ich es wieder höre, weil, wie Sie vorhin schon gesagt haben, meine Geschwister beide in der klassischen Musik sind, ich gehe da manchmal in Konzerte, es ist ein Phänomen, dass ich diese ganzen Sachen alle noch im Kopf habe. Und das ist eine Bibliothek, die du in deiner Rübe hast, die mit nichts zu bezahlen ist, die du nicht lernen kannst bei irgendeinem Studium, wie du eben wirklich nur in der Kindheit lernst.
Machen.
Wie wenn du zweisprachig aufwächst. Das ist so ähnlich, dass du wirklich dann Musik als eine zweite Sprache lernst. Und dafür bin ich extrem dankbar, dass meine Eltern mir diesen Weg geebnet haben.
Das ist eine ganz feste Gemeinschaft, die Thomaner. Und wenn man da reinkommt, wenn man dazugehören will, hat das wahrscheinlich nicht nur mit viel guter Musik zu tun, sondern es gibt auch so Initiationsriten, habe ich gehört, dass man die Jüngeren von den Älteren auch erstmal ja dazugeholt werden in diese Gemeinschaft. Können Sie sich da an manches erinnern? Ich habe da so ein Wort wie Bassschlüssel tragen mal vernommen.
Das sind alles Sachen, die heute ganz gruselig klingen, glaube ich. Und ich weiß auch nicht, ob es das heute alles noch so gibt. Weil natürlich ist das System Thomaner Chor in meiner Zeit, also wie gesagt 70er, 80er Jahre, war schon eher noch ein, böse gesagt, Teile- und Herrschesystem. Und das klingt jetzt auch viel härter, als es ist. Also die Älteren, die 11. und 12. Klasse, waren angehalten, die Jüngeren zu erziehen. Das heißt auch zu bestrafen. Das heißt, es gab immer einen sogenannten Wochenpräfekten, der dafür gesorgt hat, dass wenn das Klingelzeichen ertönt ist, was immer 5 Minuten vor der eigentlichen Veranstaltung, egal ob es Schulweg oder ob es Essen oder ob es Probe war, wenn da jemand zu spät kam, bekam er einen Strich. Und wenn du 2 Striche bekommen hast, bekamst du eine Stunde, ein Pensum. Und das hieß, eine Arbeit für den Chor machen, Noten kleben, irgendwo einen Raum wischen, Klavier putzen oder was weiß ich was. Und das, was Sie eben angesprochen haben, diese Riten, die es gab bei Stubenfeiern, also eine Stube bestand aus ungefähr 10 Leuten aus allen Altersklassen, also von der 4. bis zur 12. Klasse war immer einer oder ein bis zwei Leute waren dabei. Und die Älteren haben die Jüngsten, die ankamen, immer mit irgendwelchen Spielchen
überrascht.
Ja. Und das war nicht immer nur lustig, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ich komme mal kurz auf das Bassschlüsseltragen zurück und das war noch verhältnismäßig harmlos. Wenn wir eine Konzertreise hatten, wurden die Jüngsten angehalten und das wurde auch offiziell gesagt vor dem ganzen Chor, alle Viertklässler treffen sich bitte zur Abholung der Bassschlüssel da und da. Und dann wurden die angehalten, ein unglaublich schweres Ding, was so groß war wie ein
Karton.
Es waren zwei Ziegelsteine. Mhm. So, zwei Ziegelsteine in einen Karton eingepackt und das mussten die kleinen Kinder schleppen. Und es wurde immer gesagt, und stoß ja nicht irgendwo an, sei vorsichtig. Und wenn du damit irgendwo anstößt, dann geht der Bassschlüssel kaputt. Dann kann das Konzert nicht stattfinden. Und du warst wirklich peinlich darum bemüht, vorsichtig zu sein. Und am Ende hat dann irgendeiner das Ding runtergeschmissen. Du hast das runtergeschmissen. Und dann wurde eben das Geheimnis gelüftet und es waren zwei Ziegelsteine. Und du standest da wie so ein Idiot und hast gedacht, ach du Scheiße, was hast du denn hier mit dir machen lassen?
Thomaner sein, das bedeutete aber auch, dass man einen Vorteil hatte, den viele Gleichaltrige nicht hatten. Man kam nämlich mal raus. Das heißt, man hat was von der Welt gesehen. Wie war das, als Sie als Teenager, als Schüler das erste Mal den Westen erlebt haben? Vielleicht auch Länder wie Frankreich oder Japan. Wie war das?
Es war eigentlich unvorstellbar. Und ich glaube, auch für jedes Kind heutzutage wäre das ein unglaublicher Flash, in ein Land wie Japan zu kommen. Also Japan war, ich war 1977 mit 11 Jahren, auf einmal stehst du in Tokio und auf einmal bist du in Kyoto und siehst den Kaiserpalast. Ganz abgesehen davon, ich war danach jetzt nochmal da. Der Kaiserpalast ist heute natürlich irgendwie ein Ding, das ziehe ich mir rein, das gucke ich mir an und denke, boah, Kultur. Als Kind guckst du wirklich eher darauf, was
blinkt und blitzt, genau. Und glitzert. Und dann nochmal aus der DDR sowieso, ja.
Irgendwie Türen, die von alleine aufgehen. Dieser Shinkansen-Express, der irgendwie mit 350 km/h durch die Gegend rast, mit dem wir auch gefahren sind. Also das sind schon irgendwie Erlebnisse, die unglaublich sind. Und natürlich auch das ganz Nahe, das, was uns heute verhältnismäßig normal vorkommt, in Berlin über Checkpoint Charlie die Mauer zu überwinden, sozusagen, was damals alles andere als normal war. Damals, wenn ich das heute jungen Leuten versuche zu sagen, die Stadt war geteilt, es gab da eine Mauer, da konntest du nicht weiter, dann gucken die mich mit offenem Mund an und verstehen es nicht.
Und denken vielleicht, ja, dann geh doch auf der anderen Seite rüber.
Genau. Ja. Und das war natürlich nicht möglich, wie wir alle wissen. Und das war wirklich pervers. Und wir sind damals aber immer im Dezember, kurz vor Weihnachten, in die Philharmonie nach West-Berlin gefahren und haben dort das Weihnachtsoratorium gesungen. Und das war eine Tradition, die wirklich jedes Jahr stattfand. Und wir sind, man muss dazu sagen, Ost-Berlin war damals im Gegensatz zum Rest der DDR, war schon ein kleines bisschen heller. War schon ein bisschen mehr Westen. Ja. Aber wenn du dann von Ost-Berlin über die Mauer, die du von der einen Seite als graues, widerliches, ekliges Teil gesehen hast, wenn du dann über den Checkpoint Charlie rübergefahren bist und auf einmal ging das Licht an, auf einmal warst du eben auf dem Kudamm und auf einmal hast du die Mauer von der anderen Seite gesehen und hast die Graffitis gesehen und hast die Werbetafeln gesehen und es war, ja, ich kann es nur nochmal sagen, es war ein Flash und es war eine Sache, die natürlich extremes Privileg war für uns und die dich auch extrem prägt. Also was ich heute auch merke, wenn ich jetzt nicht unbedingt was Westdeutschland betrifft, aber was Italien betrifft oder was eben auch solche fernen Länder wie Japan betrifft, wenn du andere Kulturen kennenlernst in deiner Kindheit, dann hast du ein normaleres Verhältnis zu anderen Kulturen. Und wie wir heute darüber reden, wie wir heute das auch als Problem ansehen, was natürlich teilweise auch ein Problem ist mit Flüchtlingsgedanken, mit der ganzen Diskussion, die wir da führen, da glaube ich, dass ich durch die Zeit schon frühkindlich geprägt worden bin, dass ich da ein entspannteres oder normaleres Verhältnis dazu habe als viele andere Leute, gerade im Osten, die es überhaupt nicht gekannt haben. Könnte man jetzt ein großes Fass aufmachen, ja, und könnte darüber diskutieren. Vielleicht machen wir das ja noch im Laufe des
Tages. Im Laufe der Sendung werden wir auf alle Fälle noch auf diesen Punkt auch zu sprechen kommen. Ich möchte noch mal da ansetzen, was Sie eben gesagt haben. Sie sind jedes Jahr auf alle Fälle nach West-Berlin gefahren. Sie haben andere Länder bereist. Wie hat man denn das dann aufgefangen, auch in der Schule? Das musste ja auch irgendwie erklärt werden, warum das nur mal punktuell möglich ist und ansonsten nicht.
Das war uns allen klar. Das waren die normalen Spielregeln. Also wir haben gewusst damals schon, dass das ein extremes Privileg war und dass wir damit was sehr Besonderes gemacht haben. Also meine letzte Westreise war 1984 im Dezember nach Berlin, nach West-Berlin. Und ich weiß noch genau, dass ich mit meinem Klassenkameraden Stefan Schüler am Ausgang der Philharmonie stand und dass wir uns beide überlegt haben, hey, wir kommen das nächste Mal in den Westen, wenn wir Rentner sind, wenn wir 65 Jahre alt sind. Wenn wir Glück haben, wird bis dahin vielleicht die Reisesperre noch ein bisschen runtergesetzt. Wir kommen vielleicht schon mit 60 oder mit 58 Jahren in den Westen. Aber uns war klar, dass das jetzt vorbei ist. Und wir hätten die Möglichkeit gehabt, ich war schon 18 Jahre alt, wir hätten die Möglichkeit gehabt, zu sagen, so, wir hauen jetzt hier ab und wir gehen zur nächsten Polizeidienststelle und sagen, Kuckuck, hallo, wir sind's, wir kommen aus dem Osten, wir möchten gern hierbleiben. Wir haben es nicht getan. Und das ist auch ein weites Feld, darüber zu reden, weil heute treffe ich viele Leute, die sagen, hey, du kommst aus dem Osten, warum bist du nicht geflohen? Wo ich den Leuten versuche immer zu sagen, es ist nicht so schwarz-weiß und du musst irgendwie wirklich vorsichtig sein. Es war nicht so, dass wir im Osten alle mit stumpfen Gesichtern und grauen Gewändern rumgerannt sind und keinen Spaß hatten. Ich möchte damit nicht bagatellisieren, was hier alles in der ehemaligen DDR schief lag, ja, also was da alles daneben ging und was da alles wirklich gruselig und grausam und fürchterlich war. Aber andererseits muss man eben auch sagen, es gab viele Leute, die durchaus ein glückliches Leben hier geführt haben.
Und das ist sicherlich auch die Frage von Heimat.
Heimat ist ja ein Begriff, der für mich so ein bisschen, wir haben jetzt einen Heimatminister, ja, Herr Seehofer ist okay. Unser Innenminister und eigentlich ein Heimatminister, wo ich dann denke, warum müsst ihr denn irgendwie den ganzen Scheiß nachlabern, den die AfD euch vorbetet? Heimat ist natürlich ein Begriff, auch den wir uns nicht wegnehmen lassen dürfen und das ist immer so eine
ambivalente Sache, aber vielleicht so ein Begriff von Familie, vielleicht wäre das der bessere Begriff.
Familie auch und Heimat, ich möchte es gar nicht ablehnen, Heimat ist am Ende auch natürlich ein Begriff, wo man sagen muss, hey, wo fühlst du dich zu Hause? Und das hat nicht vordergründig was mit einem Ort zu tun. Sie haben es eben selbst gesagt, es hat am Ende mehr was mit Leuten zu tun. Es hat was mit Freunden zu tun, mit Familie, mit Leuten, mit denen du gut kannst. Und wenn ich irgendwo hinkomme und ich bin wirklich viel unterwegs und ich habe viele Leute, die ich kenne und fühle mich oft zu Hause in Städten, in denen ich eben nicht zu Hause bin eigentlich, in denen ich nicht wohnansässig bin. Ja, wenn ich nach Hamburg komme, wenn ich nach Berlin komme, wenn ich nach Köln komme, ich habe da Leute, zu denen komme ich und da denke ich, yeah, hier kannst du irgendwie deine Füße hochlegen und hier fühlst du dich zu Hause.
Wir unterhalten uns gleich weiter, hören aber erstmal Musik und zwar aus der Motette Ein feste Burg ist unser Gott, eine Aufnahme natürlich mit dem Thomaner Chor. Ein feste Burg ist unser Gott von Johann Sebastian Bach in einer Aufnahme mit dem Thomaner Chor. Musik, die sich mein heutiger Gast im Doppelkopf in H2 Kultur gewünscht hat. Sebastian Krummbiegel, warum genau dieses Stück?
Weil Johann Sebastian Bach mein Leben geprägt und mein Leben, also mich musikalisch einfach, er war der erste Lehrmeister. Ich sag gern, Bach, die Beatles und Udo Lindenberg.
Das war eine Aufnahme aus dem Jahr 1981. Sie werden wahrscheinlich mitgesungen haben und geleitet wurde das Ganze vom damaligen Thomaskantor Hans-Joachim Rotsch. Fast 20 Jahre hat er den Chor geleitet und geprägt als Musiker, aber auch als Pädagoge bei seiner Arbeit mit den Choristen. 1991 ging er, als seine Stasi-Akte öffentlich und damit auch seine Tätigkeit als IM wurde. Sebastian Krummbiegel, was für Gedanken kommen Ihnen heute, wenn Sie sich an Hans-Joachim Rotsch erinnern?
Ja, es ist schade, dass diese Stasi-Diskussion alles zu überlagern scheint, weil am Ende, unterm Strich, war Hans-Joachim Rotsch ein Mann, der den Chor über lange Jahre durch die DDR geleitet hat und der verhindert hat, dass Versuche aus dem Thomaner Chor einen linientreuen FDJ-Lieder singenden Chor zu machen,
unterbunden hat
und wirklich dafür gesorgt hat, dass eben die Musica Sacra, die ernste Musik, dass eben Johann Sebastian Bach im Vordergrund stehen. Und Die ganze Stasi-Geschichte ist es auch ein Fass ohne Boden, das wir jetzt aufmachen können, worüber wir reden können. Und das ist sehr schwierig. Also ich versuche das immer zu erklären. Wer den Film Das Leben der Anderen gesehen hat, in dem die Schauspielerin am Ende auch unterschreibt, weil sie die Pistole auf die Brust gesetzt bekommt und weil ihr gesagt wird, wenn sie das nicht unterschreiben, werden sie nie wieder in ihrem Leben auf eine Bühne gehen. Wer sowas nachvollziehen kann und wer dann sagt, ich hätte niemals in meinem Leben unterschrieben, der kann gern den ersten Stein werfen. Wie gesagt, nochmal, ich möchte nicht, also Stasi, der ganze Wahnsinn, ich möchte nichts bagatellisieren. Das war Unrecht, das war fürchterlich und viele Leute haben darunter gelitten. Aber es gibt eben solche und solche. Und Stasi ist definitiv nicht gleich Stasi. Und Rotsch war kein Stasi-Scherge. Rotsch war am Ende Leiter einer städtischen und damit einer staatlichen Einrichtung, Thomaner Chor Leipzig. Und er hat dafür gesorgt und er musste Verantwortung übernehmen, wenn die Jungs in den Westen gefahren sind. Und er hat sich damals, und das weiß ich wirklich auch von meinen Eltern, die ihn gut kannten, er hat sich dafür eingesetzt, dass jeder mitkommen konnte, weil es konnten nicht immer alle mitkommen, weil irgendwie die Eltern da mal irgendwie in irgendeiner Weise in Misskredit standen oder wie auch immer. Er hat wirklich, und das kann ich, der ich lange unter ihm gesungen habe, wirklich sagen, er hat sich um den Chor gekümmert und deswegen würde ich versuchen, im Rückblicken zu sagen, Rotsch und Stasi, das sind zwei Dinge, die ganz weit auseinander sind.
Bleiben wir mal bei der DDR, ein Land, in dem Sie 23 Jahre gelebt haben. Was ist davon für Sie bis heute übrig?
Da ist auf jeden Fall meine Kindheit übrig und das ist, glaube ich, das Erste. Ich würde niemals die Zeit, diese 23 Jahre, die ich in der DDR gelebt habe, in irgendeiner Weise vordergründig politisch sehen. Ich glaube, das geht jedem so, also gerade deine Kindheit. Du hast dein Leben lang in deiner Kindheit Premieren. Du siehst das erste Mal die Ostsee oder das Meer. Du hast deinen ersten Kuss. Du erlebst Dinge, die überhaupt nichts mit irgendwelchen politischen Sachen zu tun haben. Ich will noch mal ein letztes Mal sagen, ich möchte nichts bagatellisieren, wirklich. Da wäre ich oft auch missverstanden, dass Leute dann sagen, und gerade Leute, die in der DDR, unter der DDR gelitten haben, die sagen, du hast ja gut reden.
Ja.
Und sowas sagt mir sogar mein Vater auch, mit dem ich da auch manchmal diskutiere, wo ich nur sage, hey, ich kann nicht anders. Ich habe das so erlebt und möchte da bitte auch nicht missverstanden werden. Ich erinnere mich, bei der DDR, natürlich erinnere ich mich auch daran, an Staatsbürgerkundeunterrichten, an irgendwelche Appelle und an irgendwelchen Schwachsinn, den wir gemacht haben, den wir aber wirklich mehr oder weniger belächelt haben. Ich erinnere mich auch an 1,5 Jahre Nationale Volksarmee und das war
kein Zuckerschlecken.
Das war nicht schön. Das war für mich die verlorenste Zeit meines Lebens, weil ich war 19 Jahre alt und wollte Musik machen, wollte irgendwie raus zu den Mädels und war auf einmal war eingesperrt und musste irgendwie mit der Knarre durch den Schlamm robben und musste irgendwelchen Schwachsinn machen. Aber das glaube ich auch übrigens, wäre mir im Westen genauso gegangen. Im Westen wäre der Unterschied natürlich gewesen, ich hätte verweigern können. Haha. Und das hätte ich im Osten nicht. Und da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis. Also am Ende, wie gesagt, nichts bagatellisieren, aber irgendwie trotzdem sagen, die Kindheit und meine Kindheit war eine glückliche Kindheit. Und das hat viel mit meinen Eltern zu tun, das hat viel mit Johann Sebastian Bach zu tun, hat am Ende auch viel mit Hans-Joachim Rotsch zu tun. Klammer auf, der mich übrigens kurz vor Schluss rausgeschmissen hat aus dem Chor, aus Disziplingründen, Klammer zu. Aber wir haben uns kurz vor seinem Tode getroffen. Wir haben uns, kurz nachdem ich rausgeflogen war, haben wir uns auch getroffen und haben versucht, das irgendwie auszuräumen. Und wir haben uns vor allem aber kurz vor seinem Tode getroffen. Und das war für mich ganz wichtig. Also allgemein bin ich so ein Kerl, der versucht, alte Lehrer wieder zu treffen und der mit denen, mit alten Lehrern über Dinge zu sprechen, die natürlich anders gesehen haben, als ich sie sehe und die auch durch die lange Zeit, die seitdem vergangen ist, die wir alle anders sehen. Wir haben alle unsere eigenen Wahrheiten zu irgendwelchen Dingen, die passiert sind, haben alle eine subjektive Wahrnehmung und wenn wir dann miteinander reden, nach 30 Jahren, dann ist das oft extrem spannend.
Sebastian Krumbiegel, Sie sind bis heute ein politisch engagierter und, wir hören es auch manchmal durch, streitbarer Mensch. Aber in dieser Zeit um 1989, das war ja durchaus auch eine gefährliche Zeit. Keiner wusste so richtig, wie es ausgeht. Wie ist man da auch privat mit umgegangen? Zum Beispiel hat man zu Hause in der Familie auch mal gesagt, Mensch Junge, halt doch mal den Mund, mach ihn nicht so weit auf, bleib lieber zu Hause. Zum Beispiel, wenn es auch um Demos ging, zum Beispiel auch um die Montagsdemo in Leipzig.
Das war natürlich wirklich eine heikle Situation. Das war kein Spaß. Also ich muss ja für mich persönlich sagen, ich war ja bei der eigentlich wegweisenden Demonstration, bei der wegweisenden Montagsdemo am 9. Oktober war ich nicht dabei, war ich zu feige hinzugehen, weil ich die Woche vorher da war, zusammen mit Wolfgang Lenk, meinem Prinzenfreund und Kollegen. Und wir haben an dem Tag gesehen, wie die Polizei auf die Leute eingeknüppelt hat und wie die scharfen Hunde losgelassen worden sind. Und das war schon auch, ich will jetzt nicht sagen ein traumatisches Erlebnis, aber es war auf jeden Fall, also du hast gedacht, oh, das ist ja wirklich hier, irgendwie hier geht's ja ganz schön ab. Und wir saßen in meinem Trabi und sind nochmal, nachdem wir schon bei der Demo waren, sind wir nochmal reingefahren ins Getümmel und saßen dann umringt von Polizisten und Demonstranten in meinem Trabi und haben aus nächster Nähe gesehen, wie vor der Thomaskirche die Leute zusammengeschlagen worden sind. Ganz nebenbei noch eine Anekdote dazu. Die Thomaskirche, also die Kirche, in der ich dreimal die Woche gesungen habe, hat an diesem 2. Oktober, also eine Woche vor dem 9. Oktober, ihre Türen zugelassen und hat die Leute, die an die Türen gehämmert haben und rein wollten und in der Kirche Schutz suchen wollten, hat sie eben nicht reingelassen. Und das war für mich auch, als ich das erfahren habe, war das für mich ein Grund, über Kirche nachzudenken, was dann für mich auch zu Entscheidungen geführt hat wieder. Ja. Aber natürlich war es damals nicht lustig, die Montagsdemos. Und es war kein Volksfest. Es war nicht so, dass man da, ach, wir gehen dann mal zur Demo. Nein, es war wirklich so, dass du hingegangen bist und dass du gedacht hast, hey, irgendwie kann heute auch was passieren. Und gerade an dem 9. Oktober war es so, dass alle Leute gewarnt haben und dass auch meine Eltern gewarnt haben, dass auch viele Bekannte gewarnt haben, dass viele Leute gesagt haben, Leute, geht da nicht hin, heute wird scharf geschossen. Und wenn man sich vorstellt, am 9. Oktober 1989, Leipzig tagsüber, das war eine Stadt, das war gespenstisch, das war eine Ruhe vor dem Sturm. In den Seitenstraßen standen die Wasserwerfer und standen die LKW der Polizei und überall hast du gemerkt, man bereitet sich auf einen harten Abend vor. Und es war dann so, dass die Gerüchte auch umgingen, dass die Krankenhäuser mit Blutkonserven aufgestockt worden sind, dass extra mehr Betten freigemacht worden sind, weil wirklich alle haben mit dem Schlimmsten gerechnet. Und dass an dem 9. Oktober nichts passiert ist, kommt einem Wunder gleich. Und ich sage das jetzt gar nicht entschuldigend in meine Richtung, dass ich nicht dabei war, weil ich bin erst um 6 ins Zentrum gegangen und habe unglaublich viele Menschen gesehen, die mir mit freudigen, gelösten Gesichtern entgegenkamen. Aber es hätte genauso andersrum kommen können. Und was ich heute vielen Leuten sage, gerade im Westen, die so ein bisschen lächelnd irgendwie auf die friedliche Revolution blicken, das war, wie gesagt, kein Spaß. Und die Leute, die am 9. Oktober in Leipzig auf der Straße waren, das waren sehr viele, das waren mutige Menschen. Und vor denen muss man heute den Hut ziehen, dass sie das gemacht haben. Sonst hätten wir heute kein wiedervereinigtes Deutschland.
In dieser Umbruchszeit, da waren Sie ja gerade Student an der Musikhochschule in Leipzig, haben Schlagzeug und Gesang in der Abteilung Tanz- und Unterhaltungsmusik, was für eine Studienfachbezeichnung, tolles Wort, das muss ich einfach mal erwähnen, studiert. Das Ganze übrigens auch abgeschlossen. Hatten damals auch eine Band, die hieß Herzbuben, waren also schon auf der Bühne aktiv. Und dann 91 kamen neue Musiker dazu, die Prinzen, ein neuer Name. Und dann gab es quasi einen Start von 0 auf 100, die erste Popband aus dem Osten, die unermüdlich in den Top 10 waren. Ich wäre so gern Millionär, Küssen verboten, du musst ein Schwein sein und viele Titel mehr. So viel Erfolg in ganz kurzer Zeit. Wie haben Sie das damals denn verkraftet, dauerhaft ja so auf Wolke 7 zu sein?
Ich fing an, Drogen zu nehmen und bin abgerutscht. Nein. Also, wie verkraftet man das? Ich glaube, man versucht einfach damit klarzukommen und man checkt das, glaube ich, in dem Moment auch gar nicht so richtig.
Man wird ja auch weitergereicht von Show zu Show.
Und alle sagen dir, dass du der tollste und beste und gut aussehendste, wohlriechendste bist. Und das ist natürlich irgendwie wirklich schwierig. Andererseits muss ich sagen, wir waren eben doch schon 23, als der ganze Wahnsinn losging und waren keine 18 mehr. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man da doch einigermaßen, ich sage jetzt mal, die Therapie umgeht, die vielleicht bei einigen anderen dann, wenn du jünger bist, wirklich nötig ist. Ja, wir haben versucht, uns gegenseitig natürlich irgendwie, wie wir immer so schön gesagt haben, am Boden zu halten, was aber eigentlich gar nicht möglich ist, weil wenn du jeden Abend vor 10.000 Leuten auftrittst und alle machen genau das, was du sagst und alle singen deine Lieder mit, dann passiert auch irgendwas mit dir und dann kannst du machen, was du willst. Ich weiß noch genau, dass unsere Promoterin damals, Elke Krüger, damals hieß sie noch Elke Richter, dass die mir einmal einen Tipp gegeben hat oder dass die mich einmal zur Seite genommen hat und gesagt hat, in Berlin in irgendeinem ganz schicken Hotel, dass sie gesagt hat, Sebastian, hast du eigentlich mitgekriegt, wie du eben gerade die Kellnerin hast abblitzen lassen? Und ich hatte es nicht mitgekriegt und das war mir wahnsinnig peinlich und unangenehm und ich bin dann irgendwie zu ihr hin und habe mich dann entschuldigt sozusagen und bin Elke heute nach wie vor dankbar dafür, dass sie mich da drauf hingewiesen hat, weil du hast eigentlich in dieser Zeit um dich rum nur Leute, die Ja-Sager sind und die dir nur sagen, dass du, wie gesagt, der Größte bist und das ist gefährlich.
2016, da haben Sie mit den Prinzen ja Silberhochzeit gefeiert. 25 Jahre, ein Zeitpunkt, wo man ja in mancher Ehe auch mal Rückblick hält. Vielleicht, um dann festzustellen, war doch alles ganz okay, wenn auch mit Abstrichen. Oder ist immer noch toll, wie am ersten Tag. Oder naja, wir können nicht so richtig miteinander, aber auch nicht ohne einander. Wie ist denn das bei Ihnen, bei den Prinzen? Haben Sie eine Bestandsaufnahme mal gemacht?
Ja, wir haben ein Album damals rausgebracht. Tobias hat einen Song geschrieben, der hieß "Es war nicht alles schlecht". Natürlich angelehnt an diesen Ossi-Spruch, ja. Mhm. Aber es geht eigentlich gar nicht darum, sondern es geht wirklich um unsere persönliche Erfahrung, ja. Es geht darum, was wir irgendwie in den letzten 25, 30 Jahren erlebt haben. Hey, Höhen und Tiefen, wunderbar. Und natürlich ist es auch schräg, wenn du nach mehreren Millionen Sellern von verkauften Schallplatten auf einmal beim vierten oder fünften Album in Anführungsstrichen nur noch eine 500.000 verkaufst und auf einmal fangen alle um dich rum an, von Misserfolg und Flop zu sprechen. Da habe ich irgendwie damals auch gedacht, das haltet mal einen Ball flach. Also komm, wir spielen heute nicht mehr vor 10.000, sondern wir spielen eben heute vor 3.000 Leuten oder vor, wir spielen aber heute dafür in der Elbphilharmonie. Und wir spielen vor allem, wir machen Musik, wir sind gerne auf Tour, wir sind gerne unterwegs und wissen, und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass es auch wichtig ist, zwischendurch Abstand zu halten. Wir kennen uns, wie gesagt, ich kenne Tobias seit 1973. Tobias war mit meinem Bruder in einer Klasse. Ich kenne Wolfgang seit 1976, ich kenne Henry seit 1977 und ich kenne Jens, der ist der Neue sozusagen in der Band, den kenne ich seit 1987. Und Ali, unser Trommler, und Matthias, unser Bassgitarrist, die kenne ich seit dem Studium. Also wir sind seit DDR-Zeiten sind wir ein verschworener Haufen und sind seitdem auch in unveränderter Besetzung unterwegs. Und natürlich gibt's Reibereien. Aber erstens gehen die draußen keinen was an, muss ich ehrlich sagen. Aber im Großen und Ganzen gibt's ganz, ganz, ganz viel mehr, was uns miteinander vereint, als was uns voneinander trennt.
Und jetzt Musik von einem, der den Blick von außen auf die Prinzen wagt.
Kurze Geschichte dazu. Die Prinzentragödie ist ein Lied von einem jungen Mann namens Danger Dan, der Mitglied ist bei einer Band, die heißen Antilopengang. Und Daniel, also Danger Dan, hat ein Lied geschrieben, wo er über seine Liebe zu den Prinzen, die er als Kind gehört hat, gesprochen oder gesungen hat. Und hat mir das, weil ich ihn irgendwann kontaktiert habe und Kontakt zu ihm aufnehmen wollte, weil ich Fan von der Antilopengang bin, hat mir irgendwann das Lied vorgespielt und ich habe eine Strophe dazu gesungen. Also das, was wir am Anfang hören, die erste Zeit, ist nur Daniel, der singt, die Chöre und auch sein Gesang. Und ich komme nur dazu in der zweiten Strophe und singe die zweite Strophe. Höret und staunet, liebe Leute, die Prinzentragödie von Danger Dan.
Wenn ich aufstehe, schau ich erstmal in den Spiegel und schau nach, ob mir im Schlaf ein graues Haar gewachsen ist. Ich freue mich über jedes neue Grübchen, wenn ich lächle und über jede, wenn auch noch so kleine Falte im Gesicht. Man sagt, dass alle Männer mit dem Alter immer schöner werden. Jeden Geburtstag feier ich meinen Zenit.
Der Herr, der da eben mit einem Augenzwinkern besungen wurde, ist heute mein Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Sebastian Krummbiegel, der Sänger der Prinzen. Über die Musik hinaus, mit den Prinzen machen sie auch eigene Soloprojekte, aber sie machen auch noch ganz andere Sachen. Zum Beispiel 2005 haben sie ein Buch herausgebracht, das heute aktueller ist, denn je Hoffnung säen, Geschichten von Flüchtlingen. Ein weiteres Buch dann 2017 und das trägt den Titel Courage zeigen, warum ein Leben mit Haltung gut tut. Ja, was tut denn gut daran?
Das Buch heißt deswegen Courage zeigen, weil wir in Leipzig ein Festival haben seit mittlerweile über 20 Jahren. Das genauso heißt, Courage zeigen. Das haben wir am 30. April 1988 ins Leben gerufen, um dort einen Nazi-Aufmarsch zu verhindern. Die Nazis wollten am Völkerstadtdenkmal, also an einem geschichtsträchtigen Ort und an einem der Wahrzeichen der Stadt, marschieren und wollten ihre Fahnen schwenken. Und wir haben damals gesagt, nö, wollen wir nicht. Und das zeichnet Leipzig, glaube ich, auch aus, dass wir eine starke Stadtgesellschaft haben, die sich darum kümmert, dass so ein Wahnsinn nicht passiert und dass die Leute hier keinen Fuß auf die Erde kriegen. Und Courage zeigen, ja, es klingt immer sehr salbungsvoll und klingt immer irgendwie ganz großartig. Ich finde, Courage zeigen heißt einfach nur, sich ob es nun mutig ist oder nicht, ich halte es ja gar nicht so für mutig, aber sich Dingen entgegenzustellen, die man nicht mag. Oder andersrum, man kann auch sagen, Dinge zu featuren, Dinge zu fördern, die man mag, die man gut findet. Und das erwarte ich eigentlich von jedem meiner Freunde, von jedem, den ich kenne. Und da ist es natürlich ganz praktisch, wenn du ein bisschen in der Öffentlichkeit stehst, weil du dafür einfach eine größere Bühne hast. Aber ich erwarte es trotzdem von jedem Verkäufer, von jedem Taxifahrer oder von jedem Journalisten, sich zu positionieren und eben klar zu machen, dass wir uns gerade was Nazis betrifft, gerade was Rechtsradikalismus betrifft, Antisemitismus, alles Dinge, die in letzter Zeit wieder salonfähig zu werden scheinen, dass wir uns dem entgegenstellen.
Das Ganze haben Sie in ein Lied gepackt und das hören wir jetzt.
Mein rechter Platz, der ist schon lange nicht mehr leer. Hier bei uns in Sachsen, so berichten die Ermittler. Die finstern Zeiten sind in Dunkeldeutschland lange her. Doch heut sagt hier so mancher wieder gern Heil Hitler. Wo sind eigentlich all die Nazi-Skins aus den 90ern hin? Was machen die heute? Was sind das für Leute? Ungefähr so alt wie ich. Die haben sicherlich genau wie ich.
Mein rechter Platz, das war Sebastian Krumbiegel und er ist heute im Doppelkopf in HR2 Kultur. Sebastian Krumbiegel gegen Rechtsfarbe bekennen, unverkennbar und an vielen Fronten, das tun Sie ganz aktiv. Ärgert Sie es dann eigentlich, wenn in dem Zusammenhang mit dem Zeigefinger so pauschal auf Ostdeutschland gezeigt wird?
Gute Frage. Also natürlich ärgert mich das, aber andererseits ist es, glaube ich, auch zu Recht, obwohl das auch wieder nicht schwarz-weiß zu sehen ist, weil natürlich gibt es das in Westdeutschland auch, aber in Ostdeutschland ist es eben stärker und in Ostdeutschland oder vor allem in Sachsen möchte ich es mal so ganz mein Bundesland, möchte ich da mit dem Finger auf mein Bundesland zeigen, ist es eben teilweise auch selbst gemacht, also politisch. Also ich war lange Jahre immer am 13. Februar, am Jahrestag der Bombardierung von Dresden, war ich in Dresden und habe dort versucht mit vielen anderen Leuten, mit dem Bündnis Dresden Nazifrei, mich da den Nazis entgegenzustellen und da Nazis zu blockieren, friedlich, wie ich immer wieder betone, das ist ganz wichtig zu sagen, gerade heutzutage nach G20 finde ich es extrem wichtig, immer wieder zu betonen, dass ich das als einzige Möglichkeit erachte, sich friedlich den Leuten gegenüber entgegenzustellen und nicht mit Gewalt.
Sie haben mal gesagt, viele Ossis haben Demokratie nicht gelernt. Viele Ossis haben aber Demokratie gelernt. Wie bringt man denn dann das zusammen?
Ja, das war auch missverständlich. Also natürlich stehe ich da nach wie vor dazu. Die DDR war kein freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat. Und da war es schwierig, sich demokratisch zu äußern. Und man hat natürlich oft gesagt, ich halte mal lieber meinen Mund und gehe mal nicht so mit meiner Meinung, mit meiner Haltung raus. Natürlich haben viele Ossis 1989 Demokratie gelernt und haben eben wirklich gemerkt, man kann, und da sind wir wieder dabei, mit friedlichen Mitteln Wunder bewirken. Und die Montagsdemos in Leipzig, die fanden mit Kerzen in der Hand statt und nicht mit Steinen, sondern da wurde gesungen, da ist nichts passiert sozusagen. Also von der Polizei ging Gewalt aus, aber von den Demonstranten ging niemals Gewalt aus. Es ist ja eigentlich tragisch, dass wir diesen Graben wieder so aufmachen müssen nach all den Jahren. Ja, ich hatte ja mal eine Weile lang gedacht, hey, diese ganze bescheuerte Ost-West-Diskussion, lass das doch endlich mal ruhen. Nee, ich glaube, wir können das nicht ruhen lassen, weil am Ende waren es eben 40 Jahre, die uns in unterschiedliche Richtungen haben entwickeln lassen. Und das muss man aufarbeiten, da muss man ganz klar drüber reden. Und da muss man versuchen, offen zu sein und muss versuchen, Verständnis für die andere Seite zu haben. Sowohl von Ost nach West, als auch von West nach Ost. Und dann kriegen wir das doch irgendwann hin, dass wir sagen, hey, Leute, wir sitzen doch alle in einem Boot. Das noch nicht voll ist übrigens. Haha.
Ich weiß, Patentrezepte zu bekommen ist nicht leicht. Aber was braucht's denn aus Ihrer Sicht, ernsthaft eben diesem Rechtsradikalismus entgegenzutreten? Was muss da passieren?
Ja, Sie haben es eben selbst gesagt. Es gibt kein Patentrezept und es gibt keine Ja-Nein-Antwort und es gibt keinen, der die Lösung wirklich hat. Ich glaube, wichtig ist, sich auf freiheitlich-demokratische Grundrechte zu besinnen. Und wichtig ist auch, solche Sachen, die in letzter Zeit vermehrt passieren, also sei es jetzt der letzte Vogelschiss-Scheiß, den Gauland von sich gegeben hat, oder sei es das Ausrutschen von Frau Storch, oder sei es, was weiß ich, irgendwelche Dinge, die eben gerade von rechtspopulistischer Seite kommen, die nicht tot zu schweigen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ach, lass die doch, die werden sich doch irgendwann von selbst erledigen. Nein, das finde ich nicht. Ich finde ganz klar, man muss die Sachen diskutieren, man muss das ganz klar ansprechen und ganz klar sagen und muss versuchen, den Diskurs zu finden und den Diskurs mit diesen Leuten zu führen und sie damit zu überführen, was sie wirklich vorhaben am Ende. Es ist nicht richtig, egal wie man jetzt zu Flüchtlingen steht, es ist definitiv nicht richtig, auf Flüchtlinge zu schießen und es ist definitiv auch nicht richtig, Leute im Meer ersaufen zu lassen. Man muss andere Regeln finden und es hat niemand gesagt, es hat auch nicht Frau Merkel gesagt, dass das alles easy ist, dass das alles mit links passiert. Nein, es ist ein Riesenproblem, aber wir müssen uns dem Problem stellen und wir müssen vor allem uns klar abgrenzen gegen Populisten und gegen Menschen, die nur Angst schüren. Und damit meine ich auch große Medien, damit meine ich auch nicht nur die Bild-Zeitung, damit meine ich wirklich auch Talkshows, damit meine ich irgendwie diesen ganzen Diskurs, den wir haben, der sich in letzter Zeit immer mehr nach rechts verlagert hat, den müssen wir versuchen in den Griff zu kriegen.
Sagt Sebastian Krummbiegel und mit Blick auf die Uhr haben wir noch ein wenig Zeit für eine Musik. Sie haben noch eine Musik mitgebracht und zwar, was ist mit der Welt passiert? Warum dieses Lied?
Dieses Lied habe ich zusammengeschrieben mit meinem Freund, kann ich wirklich sagen, Echo Fresh, ein Kölner Rapper, der mich angesprochen hat und der gesagt hat, lass uns doch zusammen mal was machen. Und wir haben das Lied zusammen aufgenommen. Noch dabei ist Mo Trip, auch ein Rapper. Ich sing den Refrain, die beiden Jungs rappen die Strophen. Was ist mit der Welt passiert? Echo Fresh, Mo Trip und ich.
An dieser Stelle vielen Dank, Sebastian Krummbiegel, Sänger, Songschreiber und Autor, dass Sie im Doppelkopf in HL2 Kultur zu Gast waren. Die Sendung gibt es übrigens auch im Podcast im Internet auf unserer Seite unter hr2.de. Danke auch an Sie fürs Zuhören heute. Tschüss, sagt Susanne Pütz.
Manchmal denkst du drüber nach, wenn du älter wirst und schaust Fernsehen, was ist mit der Welt passiert? Geld regiert, jeder ist nur noch Egoist. Für viele ist jeder Moslem ein Terrorist. Sie fliehen übers Meer vor unseren Maschinengewehren, doch Asyl wollen wir ihnen nicht gewähren. Guck, ich drehe meine Runden im Ghetto und denke an den kleinen Jungen aus Aleppo. Wir teilen Fake News bei Facebook. Ganz Europa durchlebt einen Rechtsruck. Jede Woche schon wieder ein Anschlag, den die Mächtigen besiegen per Handschlag. Und die Ärmeren zeigen mit dem Finger auf sich gegenseitig. Werden wir den Frieden noch erleben? Weiß nicht, wo ist die Humanität? Kann man der Jugend erzählen, welche Zukunft?